CRM 92.4, das christliche Radio München mit Denkmal. Heute mit Annika Eller.
Hallo. Im Hospiz geht es um das Leben und nicht um den Tod. Das mag etwas seltsam klingen, da die meisten Menschen erst dann Kontakt mit einem Hospiz haben, wenn sie oder Angehörige todkrank sind. Über Menschenwürde, Freude und Entlastung in schweren Stunden spreche ich heute mit Christine Bronner, Stifterin des Kinderhospizdienstes AKM, ambulantes Kinderhospiz München.
CRM 92.4. Wir reden über Gott.
Wenn das Leben langsam zu Ende geht, verbringen manche Leute Zeit in einem Hospiz. Für Kinder und Jugendliche gibt es 21 stationäre Hospize und 160 ambulante Kinderhospize in Deutschland. Gegründet wurde das AKM vom Ehepaar Christine und Florian Bronner. Ich darf Christine Bronner in ihrem Haus besuchen, an einem Ort am Ammersee. Hier wohnen sie zusammen mit ihrem Jagdhund, die Brandelbracke Anni, mit der Schildkröte Maxle und dem Reh Liesel. Die Stiftung AKM, ambulantes Kinderhospiz München, betreut bayernweit rund 500 Familien mit lebensbedrohlich schwerst erkrankten Menschen. Es handelt sich um Ungeborene, Neugeborene, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie erkrankte Elternteile. Aha, das wird die Anni sein.
Hallo. Anni, sitz. Hey, sitz.
Darf ich kurz gucken? Ich habe gehört, Sie haben auch Rehe. Stimmt
ja, wir
das?
Haben ein Reh. Das zweite ist ausgezogen. Das ist über den Zaun drüber.
Ist wieder verwildert.
Das hat sich verabschiedet, ja. Wobei wir nicht so begeistert waren von seiner Idee, weil ich befürchte, dass es nicht durchsteht.
Ungewöhnlich mit Rehen im Garten.
Ja, das also. Ist sehr ungewöhnlich. Mein Mann ist Jäger. Und gehört zu den Jägern, die halt dann auch die Tiere mal bergen.
Hier ist es schön grün und ruhig. Das ist das für Sie auch ein Ruhepol, wo Sie auftanken können hier zu Hause?
Ich würde mal sagen, das Zuhause ist der Ort, ja, da kann ich die Seele baumeln lassen. Zumal, wenn ich mit meinem Hund am Ammersee spazieren gehe. Also das ist so, oder mit mein Reh in der Früh vor der Tür steht und mich begrüßt und seine Mandeln und Rosinen abgreifen will. Seine täglichen, das hat was unglaublich Meditatives in diesem Garten, der gar nicht mehr aussieht wie ein Garten, sondern eher wie eine Waldlichtung, weil unsere Liesel auch dafür gesorgt hat, dass keine Blumen mehr da sind. Die frisst man lieber, als dass man sie anschaut. Also insofern haben wir jetzt ein bisschen wilden Garten dank unserer Liesel. Und das hier ist ganz sicher der Ort, wo ich die Seele baumeln lassen kann.
Was Sie so täglich machen, das mit einem Kinderhospiz zu arbeiten, das klingt nach Schwere, es klingt nach Trauer, Problemen, auch Tod. Wie schaffen Sie das?
Also ganz ehrlich, für die Arbeit bin ich gemacht. Ich habe als Sozialpädagogin, ich bin ja auch Psychotraumatologin, Kriseninterventionsfachfrau, mein Lieblingsort zu arbeiten war immer die Kinderintensiv. Und zwar am liebsten nachts, weil da ist am ruhigsten. Und auch da, diese Ruhe tut gut, auch gerade wenn so viel Not ist und dann Ruhe einkehren darf, ist es gut. Insofern ist es für mich nicht schwer, weil es mein berufliches Zuhause ist, dieses Thema. Aber was für mich schwer ist, ist, dass mir meine eigene Situation, durch die ich gegangen bin, dabei natürlich schon immer wieder begegnet. Und das andere, was viel schwerer ist, ist diese Tatsache, ständig in Sorge sein zu müssen, dass wir weiterarbeiten können. Und das hängt nicht so sehr von unserer Leistung und der dafür stattfindenden Förderung statt, sondern davon, dass wir hochgradig spendenabhängig sind, weil wir absolut unter Deckung finanziert sind. Und wirklich, krass gesagt, betteln gehen müssen, um unsere Arbeit weitermachen zu dürfen. Und je nachdem, wie viel wir bekommen für diese ohnehin schon sehr schwere und anstrengende Arbeit, können wir auch leisten. Und das ist das, was mir am meisten zu schaffen macht. Wir betreuen jetzt immer so in etwa gut 1000 Familien mit 1200 Patienten und das sind in der Regel so Angebote, so 1500 Angebote.
Im Jahr?
Im Jahr. Und es ist jedes Jahr gestiegen. Und wir könnten mehr betreuen, aber wir können uns nicht leisten, noch mehr anzustellen. Wir haben jetzt schon rund 180 Mitarbeiter und rund 300 Ehrenamtliche und dazu noch die ein oder anderen Honorarkräfte für Schulung oder Angebote von uns. Also ja, das ist eh schon viel Geld, was wir da aufbringen müssen.
Braucht es von Ihrer Seite her eine gewisse professionelle Distanz, sage ich jetzt mal, dass Sie, wenn Sie nach Hause kommen, alles abgeben können oder läuft alles so ineinander?
Das ist auch wirklich eine Grundlage unserer Arbeit, ist nicht mitzuleiden, sondern mitzufühlen. Da ist ein großer Unterschied. Um mit diesem Thema leben und arbeiten zu können, muss ich in der Lage sein, bei mir zu bleiben, in meinem eigenen Raum. Ich zeige es unseren Ehrenamtlichen immer gerne in den Schulungen oder wenn ich irgendwo unterrichte, indem ich mich neben die Menschen stelle und sage, wie geht's dir jetzt, wenn ich dir quasi auf die Pelle rücke und in deinem Raum stehe? Und vergleiche das mit, wenn ich ein bisschen weiter weg und gegenüber und in meinem eigenen Raum bin. Und das merken Sie natürlich. Wenn man das übt mit den Leuten oder ihnen demonstriert, was es heißt, sich so dicht an einen anderen hinzustellen, das ist gerade, wenn man sich unwohl fühlt, sehr unangenehm. Da fühlt man sich ja bedrängt. Und es gibt manche Menschen, die das möchten, aber im Prinzip muss man sehr aufpassen. Man sollte immer bei sich bleiben, immer im eigenen Raum und mitfühlen, wertschätzen, Respekt, Achtsamkeit, aber auf keinen Fall mitleiden. Und wichtig ist, dass man eben nicht anfängt, Teil der Familie zu werden. Weil dann verliert man diese notwendige Distanz, um helfen zu können. Passiert einem aber, keiner ist frei davon. Und wenn das kommt, dann braucht man Supervision. Und meistens wird man von einem Kollegen im Rahmen einer kollegialen Beratung darauf aufmerksam gemacht, dass man gerade womöglich zu dicht gerät und dass es vielleicht gut wäre, sich gerade mal ein bisschen Hilfe zu holen.
Wenn einem bewusst wird, dass das Leben endlich ist, geht man dann anders mit den Tagen um, mit der Zeit?
Also zunächst mal ist es ja so, dass unsere Kinder nicht alle sterben, weil wir ab der Diagnose einer lebensbedrohlichen und möglicherweise lebensverkürzenden Erkrankung betreuen, weil zu dem Zeitpunkt der Diagnose ist ja noch nicht immer klar, wo der Weg hingeht. Und manchmal geht es ja auch gut aus. Zumindest stabilisieren sie sich so, dass sie erwachsen werden können. Dass es für uns auch schon gut ausgehen. Natürlich haben die immer chronische Probleme. So schwer krank wie die sind, greift ja auch die Medikation tief ein. Endlich ist trotzdem ein Thema, weil bei so einer Erkrankung immer der Säbelzahntiger, sag ich, im Wohnzimmer steht. Das heißt, er ist mal mehr, mal weniger sichtbar, aber die Gefahr, an Leib und Leben bedroht zu sein, ist stets da. Das ist einfach Teil des Erkrankungsbildes von diesen sehr schweren Erkrankungen. Und dabei ist es egal, welche man hat. Und dieser Umgang mit diesem Säbelzahntiger, der ist eigentlich das Thema, weil wenn der zum ersten Mal auftaucht, respektive Breaking Bad News stattfindet, also die Diagnose fällt, das Kind ist jetzt leider lebensbedrohlich erkrankt und wir müssen jetzt maximal Medizin hochfahren, dann ist das erstmal gar nicht so die Endlichkeit, die hier im Raum steht, sondern die Bedrohung. Dieses System, das da hilft, und es hilft wirklich, macht Angst. Also ganz echt, ich weiß nicht, ob Sie schon mal auf einer Intensiv waren und einen Menschen von oben bis unten verkabelt erlebt haben. Wenn so ein kleiner Mensch gerade, so ein Baby von oben bis unten verkabelt ist, dann wird es richtig unheimlich für die Mütter erstmal, weil das ist nicht das, was man möchte. Und das ist auch nicht das, was man gut erträgt, weil man die Kinder davor schützen will, dass ihnen wehgetan wird. Und die müssen ihnen wehtun, um ihnen zu helfen. Das ist die bittere Wahrheit. Mhm. Viel zu machen, das ist ja auch unsere Intention. Nicht das Leben mit Tagen, sondern die Tage mit Leben füllen. Und das tun wir dann auch. Und erfüllen Wünsche und machen und tun und die Kinder mit und freuen sich. Und dann zack, peng, bei Kindern geht es innerhalb von Stunden, dass die sich akut verschlechtern und die sterben dann auch sehr schnell. Und das ist für Eltern dann doch je kleiner, desto rascher häufig, ein großer Schock. Ich bin selbst betroffen vom Tod zweier Kinder. Wenn Sie mich fragen würden, ob mich jemand hätte gut darauf vorbereiten können, dass es kommt, ja, aber wie es passiert, nein.
Ja. Wir werden ein bisschen mehr darüber hören. Sie haben es ja schon gesagt, Sie sind selbst betroffen und das besprechen wir noch.
Christliches Radio München. Hören und verstehen.
Du hörst Denkmal im Christlichen Radio München. Ich bin zu Gast bei Christine Bronner. Sie ist Musikpädagogin, Musiktherapeutin. Sie hat soziale Arbeit studiert und aktuell studiert sie noch Ethik mit Schwerpunkt Medizinethik. Außerdem ist sie auch Bindungstherapeutin und Psychotraumatologin und Fachkraft für pädiatrisches Palliative Care. Genau. Angefangen hatten Sie ja zuerst mit einem Studium von Bauingenieurwesen. War das wegen Ihres Vaters, der Bauingenieur war?
Für mich durchschaut, ja. Natürlich, also ich habe mich auch für Naturwissenschaften interessiert, sonst würde ich auch gar nicht so als psychosoziale Fachkraft unbedingt im medizinischen Setting arbeiten wollen. Und dann hat mich auch das Bauen und die räumliche Gestaltung von all solchen Dingen natürlich interessiert. Architektur weniger. Ich wollte eigentlich wissen, wie man das stabil macht. Und mich hat eigentlich die Statik interessiert. Aber ja, ich habe dann gemerkt, es ist einfach nicht mein fachliches Zuhause. Und ich bin deutlich mehr zu Hause in der Arbeit mit Menschen und nicht so sehr mit Häusern. Und daher habe ich das Bauen meinem Mann überlassen, der ist Bauingenieur, und habe mich dahin zurückbegeben, wo ich angefangen habe, nämlich in die Arbeit mit Menschen.
Sie waren aber auch noch am Richard-Strauss-Konservatorium und haben Musik noch verfeinert, noch vertieft und sind ja auch Therapeutin auf diesem Gebiet. Und während des Studiums haben Sie schon geheiratet mit 23, ungewöhnlich früh.
Ja, also wir hatten auch keinen Rückenwind, wie man so schön sagt, beziehungsweise die Nachspeise vor der Suppe. Nein, wir haben eigentlich einfach ohne Grund und aus Liebe geheiratet. Und wir waren uns einfach sehr schnell sicher mit 21, dass wir zusammenbleiben wollen, haben uns dann auch sehr bald verlobt. Das ist für heutzutage wahrscheinlich vollkommen dinosaurierhaft.
Nicht unbedingt.
Nicht. Jedenfalls, ja, wir waren dann beide einig, dass wir früh heiraten wollen, weil wir auch nicht in Frage gestellt haben, ob das passt oder nicht passt. Wir haben irgendwie beide unabhängig voneinander lustigerweise unseren Müttern erzählt, wie wir hinterher herausgefunden haben, dass wir den anderen heiraten wollen. Und dann haben die Mütter schon gesagt, hast du den denn schon gefragt? Und dann hatten wir beide noch nicht gefragt. Dann haben die Mütter empfohlen, noch erstmal das miteinander zu klären, bevor man das so beschließt.
Aber sehr gut.
Ja, aber wir waren eben sehr jung, ja. Aber es war einfach klar, es war ein großes Geschenk.
Und Sie hatten beide auch die Vorstellung von vielen Kindern. Sie wollten mindestens 5, habe ich verstanden.
Ja, wir wollten beide gerne viele Kinder und wir lieben beide Kinder. Ich denke, das war auch ein Grund, warum ich mich so sehr in meinen Mann verliebt habe, weil er fand die Kinder immer wichtiger als alles andere. Und wenn andere Menschen da waren, er ist ja eher schüchtern und ruhig eigentlich vom Typ, aber mit Kindern eben nicht. Und er verzog sich dann immer schnell zu den Kindern. Und ich glaube, das hat mich am meisten berührt, mit welcher Liebe er den Kindern begegnet ist. Ist auch ein süßer Papa. Ein ganz toller Opa.
Ja, und dann haben Sie zuerst die Tochter Lena bekommen. Wann war das?
Lena ist 89 geboren. Die kam viel zu früh leider. Da lag meine Mutter im Sterben und da ist dann viel gleichzeitig passiert. Und das hat mich extrem belastet. Ich habe eine sehr enge Beziehung zu meiner Mutter gehabt. Und dann kam mein Mädelchen dann doch zu früh, deutlich zu früh. Und die ist aber eine Kämpferin. Die hat sich da gut durchgeboxt.
Ja, Sie selbst waren ja auch ein Frühchen, aber haben Sie jemals befürchtet, dass es bei Ihnen auch zu Schwierigkeiten kommen könnte bei den Schwangerschaften?
Also ich meine, ich war so jung, ehrlich gesagt habe ich gar nichts befürchtet, sondern einfach mal drauf los ein Kind bekommen, wie wir das alle so machen. Und dann habe ich halt aufgrund meiner eigenen gesundheitlichen Problematiken tatsächlich Probleme bekommen, die aber im Griff waren. Aber mit dem Stress, der dann einherging mit der Pflege und Sorge um meine Mutter, die ja dann auch kurz nach Lenas Geburt gestorben ist, muss ich sagen, da hat sich dann eben doch ja, das Problem den Weg gebahnt und Lena ist ist deutlich zu früh zur Welt gekommen. Aber ja, Gott sei Dank geht es ihr gut und sie ist gesund.
Ja, und danach kam noch ein Sohn.
Der Max kam dann, ja, der Max ist zweieinhalb Jahre danach geboren. Lena ist Jahrgang 89 und Max ist an Weihnachten 91 geboren.
Genau, aber bei ihm gab es keine Probleme bei der Geburt.
Nein, also bis auf, dass er noch heute drin wäre, wenn man nicht rausgeräumt hätte, gab es keine. Das heißt, man hat ihn dann mit dem Kaiserschnitt rausgeholt, weil er partout nicht mehr rauskommen wollte. Der fand es dann nett da drin und kam auch ein bisschen zu spät und so. Das ist voll das Gegenteil von seiner Schwester. Das ist der Simon und die Stefanie sind dann beide gestorben. Der Simon durch eine Nabelschnurumschlingung kurz vor der Geburt. Und die Stefanie aufgrund der extremen Frühgeburtlichkeit, die kam viel zu früh. Das war eine Fußnote im Lehrbuch, die wir da erfüllt haben, leider für viele andere. Aber das hat dem kleinen Mädchen das Leben gekostet. Sie war einfach so viel zu früh. Heute hätte man sie retten können. Aber damals ging es noch nicht. Da ist sie in meinen Armen gestorben. War einfach zu früh.
Das war in den 1990er.
Ja, der Simon ist geboren 94 und die Stefanie 96. Und dann kam 97 der Jüngste, der Benjamin. Und meine beiden Großen haben immer schon gesagt, stirbt jetzt jedes Baby von uns. Und waren fürchterlich traurig und hatten auch große Angst um mich, weil sie ja mitbekommen haben, mit was für Schwierigkeiten. Ich war da selber teilweise in Gefahr bei diesen Geburten. Nicht beim Simon, aber bei der Stefanie. Und ja, und dann kam der Severin. Und während andere Kinder ja mit Eifersucht zu kämpfen haben, hatte der Severin eher mit zu viel Liebe zu kämpfen. Der ist eher geflutet worden in Liebe und er hatte damit zu kämpfen, dass seine Mama ihn eigentlich nur stillen durfte, weil ansonsten hatten den die Kinder auf dem Arm, weil die haben den Schier nicht mehr hergegeben, die haben ihren Bruder nicht mehr hergegeben. Die waren so froh, dass sie ihn hatten, dass sie ihn dann ständig rumgetragen und festgehalten haben und mitgenommen haben, also von Eifersucht keine Spur, volles Gegenteil. Teil.
Ja, und ihn hat man auch früher geholt dann mit dem Kaiserschnitt, dass ja nichts passieren kann.
Ja, das ist richtig. Der hätte wahrscheinlich noch drinbleiben können. Aber wie dann die ersten kleinen Probleme auftauchten, haben sie beschlossen, der ist lebensfähig, das klappt alles, den holen wir, das darf nichts passieren. Und ja, dem geht's gut, dem Severin. Mhm. Der ist fit. Ja. Wie ein Turnschuh.
Und wann ist er geboren?
Der Severin ist im Mai 97 geboren.
Christliches Radio München. Fakten und Glauben.
Hier ist Denkmal im Christlichen Radio München. Mein Name ist Annika Eller. Heute besuche ich Christine Braunner. Sie ist Gründerin von AKM, vom ambulanten Kinderhospiz in München. Sie hat geschildert, wie sie und ihre Familie selbst durch eine sehr heftige Zeit gingen, als zwei ihrer Kinder um die Geburt herum starben. Wie wird man bloß mit so etwas fertig?
Schwer. 99 ist dann noch mein Vater ganz plötzlich am Schlaganfall gestorben. Dann war ich plötzlich ohne Eltern und zwei Kinder verloren. Und da bin ich wirklich auch selbst in eine Depression gerutscht. Das fiel mir dann doch sehr schwer. Also es war auch, also ein Kind ist schon schwer genug zu beerdigen. Zwei Kinder ist eigentlich unerträglich. Und vor allen Dingen musste ich auch mit den psychischen Konsequenzen meiner Kinder umgehen, die aufgrund der unterschiedlichen Wesensanteile unterschiedlich ausfielen, aber nicht minder heftig waren. Auch bei einem schüchternen Kind schlägt sich Trauer nieder und eine traumatische Krise. Die waren beide traumatisiert, die beiden Großen. Der Kleine war ja noch nicht da. Aber der Kleine hat auch sein Fett weggekriegt. Er hat lange damit gekämpft, dass er eben nach den beiden kam. Und es hat lang gedauert, bis er uns angesprochen hat, ihr wollt mich ja eigentlich gar nicht. Weil wenn die anderen leben würden, dann hättet ihr mich doch gar nicht. Dann gäbe es mich doch gar nicht. Und dann habe ich gesagt, Severin, du bist wahrscheinlich so gewünscht wie kaum etwas auf dieser Welt und wirst so sehr geliebt. Und wir sind dem Herrgott so dankbar, dass es dich gibt. Du bist das größte Geschenk von allem, das der Herrgott uns hat machen können, weil du bist das Tüpfelchen auf unserem I. Und dann hat er gestrahlt und hat er gesagt, aber ihr hättet mich doch gar nicht, wenn die zwei anderen wären. Dann sage ich, die anderen waren. Es gibt kein hätte und wäre und wenn. Das, was war, das ist. Das, was gerade passiert, ist auch. Wir können doch nur spekulieren über das, was sein wird. Und folglich hätte, hätte, Fahrradkette. Unsere Familie sieht so aus, wie sie aussieht. Und du bist das fünfte Kind. Und du bist ein wunderbares Geschenk und so gewollt wie nur irgendwas. Das hat er sich öfter anhören müssen, weil er es immer wieder nicht glauben wollte. Also auch die, die danach kommen, haben mit dem Thema Tod und Sterben ihrer Geschwister zu ringen. Darum erzähle ich es. Also nicht nur die, die es miterleben. Und es fällt ihnen, da sie ja danach kommen, sehr schwer, überhaupt darüber zu reden. Und das muss man alles bedenken, wenn man solche Familien betreut.
Ja, ja, weil sie sich vielleicht nur als Ersatz fühlen. Ja.
Hat er.
Wie kam es denn letztendlich dazu, dass Sie gesagt haben, wir müssen hier was Neues starten? Sie selbst hatten ja eine Selbsthilfegruppe besucht und waren da, glaube ich, nicht so ganz glücklich. War das der Grund, dass Sie gesagt haben, wir brauchen ein Kinderhospiz noch hier in München?
Also ich würde mal sagen, die Selbsthilfegruppe war zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht richtig. Das war zu früh. Dass die nicht gut war, würde ich so nicht sagen wollen. Die waren gut, sehr gut sogar, aber es war zu früh. Und das haben sie uns auch gesagt. Mein Mann und ich haben gemerkt, wir konnten die Geschichten der anderen ja noch gar nicht mittragen. Und das muss man können, wenn man sich in so eine Selbsthilfegruppe begibt. Das heißt, man muss schon weiter sein in seiner Trauer, um an sowas teilzunehmen. Davor ist man noch zu sehr gefangen in der eigenen Traumatisierung auch und in der eigenen psychischen Belastung, als dass man die Not anderer auch noch mittragen könnte und deren Geschichten.
Wie viel Zeit braucht man da? Kann man das generell so sagen?
Da gibt es schon so einen Zeitfaktor von etwa einem Jahr, wo man sagt, dann kann man mal draufschauen, ob das passt. Wenn dann nochmal sowas passiert wie bei uns, dann muss man sehr vorsichtig sein, weil dann kann es gut sein, vor einer Selbsthilfegruppe erstmal eine Therapie oder zumindest eine psychologische Kurzintervention anzusetzen, um zu schauen, wie belastbar ist derjenige eigentlich. Und ist da mehr notwendig zur Heilung als eine Begleitung. Und das hat halt alles bei uns nicht stattgefunden. Psychotraumatologie war damals noch ein unterbelichtetes Thema. Das waren ja die Bindungstherapeuten, es war der Bolby, der damit angefangen hat. Und es war dann der Dr. Prisch, der mich auch erzogen und ausgebildet hat in dem Setting. Inzwischen Professor Prisch. Und wahrscheinlich, wenn ihn Gott nicht geschickt hätte, dann hätte er ihn erfinden müssen. Der hat unterrichtet an der LMU, war auch Oberarzt dort der Psychiatrie, der ist Psychiater, jetzt ist er in Rente und dann ist er noch in Ulm Professor gewesen und an der Uniklinik und in Salzburg.
Sie haben gesagt, Gott hätte hier diese Menschen auch geschickt. Wie ist Ihr Gottesbild oder Ihr Verhältnis zum christlichen Glauben jetzt?
Also ich habe sehr mit ihm gehadert, wie er mir all dieses zugemutet hat. Ich würde mal sagen, ich habe viele Nächte ihn wüst beschimpft und gefragt, warum, verzweifelt, getrauert. Aber es hat meinen Glauben eher gestärkt, was ich nie erwartet hätte, als dass es ihn zerbrochen hätte. Aber mein Vertrauen in Gott ist sehr groß. Ich bin aber auch mit dem Glauben an Gott groß geworden. Meine Mutter war evangelisch, mein Vater katholisch, aber meine Mutter hat mich in erster Linie erzogen, wie das früher häufig so war. Und meine Mutter war ein sehr warmherziger, sehr helfender und sehr gläubiger Mensch und hat diese tiefe Liebe zu Gott an uns weitergegeben. Intrinsisch würde ich sagen, es ist eigentlich dieses Bild, das passt eigentlich für mich zum Glauben. Am schönsten ist der Seelenfunke, wie Augustinus es beschreibt. Und ich glaube auch, das ist dieses Licht, diese Wärme. Ich weiß gar nicht, lodernd manchmal und manchmal kleiner. Aber es ist eine vertraute Wärme und es ist nie zu heiß. Und manchmal hat man das Gefühl, so jetzt spüre ich dieses Licht nicht mehr. Ich verliere mich gerade in meiner Not, in meiner Angst, in meinem Stress. Und dann ist es wichtig, zur Ruhe zu kommen, für mich jedenfalls, und mich wieder auf mein Licht zu konzentrieren, ins Gespräch zu gehen mit Gott. Eigentlich ist das ja meine Verbindung. Und wieder den Halt zu suchen.
Wie machen Sie das?
Durchs Gebet. Aber nicht, indem ich 10 Vaterunser runterratter. Das muss ich jetzt zugeben, sondern indem ich mit Gott rede Und wir haben ja den Heiligen Geist bekommen, um kommunizieren zu können. Und wenn man es mal versucht, es klappt wunderbar. Also man kann sich darauf verlassen, man wird gehört, aber es passiert nicht immer das, was man haben will. Gleich mal als Warnung vorweggeschickt. Es kann sehr unangenehm werden, wenn man um Hilfe bittet, weil man Hilfe bekommt, aber nicht so, wie man immer meint, dass man sie haben wollte. Also man kriegt hier nichts auf Bestellung. So läuft es dann doch nicht. Aber wenn man sich Zeit nimmt, dann kriegt man auch Antworten. Und ich glaube, der wichtigste Satz, den ich selber bekommen habe, wie mein Vater im Sterben lag, war der von einer Pflegerin, die meinen Papa gepflegt hat, die Schwester Renate, mit der ich heute noch Kontakt habe manchmal. Ein wundervoller Mensch, so eine Pflegekraft, so aus, ja, ein intrinsisch tragender Mensch. Die ist so, ja, das ist die Geborgenheit in Person. Und die hat immer genau gemerkt, wann es bei mir zappenduschter war. Und dann hat sie mich irgendwo abgefangen und mit mir einen Tee gemacht oder mich an der Tür erstmal in den Arm genommen. Die wusste auch, wann es passt. Wir hatten, ist sie sowas wie seelenverwandt mit mir, die Schwester Renate. Und die hat immer gesagt, Frau Brunner, fragen Sie nicht immer nach dem Warum. Das zieht Sie tief runter. Den werde ich nie vergessen, den Satz. Und den sage ich jedem, der es hören will oder auch nicht. Vielleicht kommt irgendwann im Leben bei Ihnen der Moment, wo Sie sagen können, wozu? Erstens geht es nach oben und bringt Hoffnung und zweitens macht es ohnehin mehr Sinn, nicht nach der Antwort des Warums zu suchen, weil Sie kriegen keine. Aber die nach dem Wozu, die werden Sie vielleicht bekommen. Und dann kommen Sie zu mir, wenn Sie sie gefunden haben. Da bin ich neugierig, hat sie gesagt. Inzwischen war ich schon bei ihr.
Ah, okay. Was haben Sie gesagt?
Ja, ich weiß jetzt, wozu. In gewissermaßen schon, weil das alles, was hier existiert und aufgebaut wurde, dies alles, was, wo ich ja nur der Schneeball bin und eine Lawine ausgelöst habe, einfach aufgrund der eigenen Not und dem Wunsch, dass es anderen besser geht, hat ja doch eine Menge bewirkt mittlerweile. Und da ich nicht der einzige Schneeball in Deutschland bin, sondern es noch ein paar andere Schneebälle gibt, hat sich da ganz gut was getan in den letzten 20 Jahren und gut so.
Christliches Radio München. Hören und glauben.
Christine Bronner fühlt sich als Schneeball. Ihr eigenes Leid wurde zur Treibkraft, um anderen in ähnlichen Situationen zu helfen. Seit 2004 begleitet sie jährlich durch das ambulante Kinderhospiz bayernweit knapp 1000 Patienten und ihre Familien. Mit den Mitarbeitern zusammen bietet sie psychologische Betreuung, Unterstützung bei bürokratischen Aufgaben und durch Ehrenamtliche finden Menschen auch Zeit, um einfach da zu sein und zuzuhören. Meistens kommen die betroffenen Familien zu ihnen, weil Kliniken sie weiterleiten. Die Familien selbst bezahlen nichts für den Kinderhospizdienst.
Also wir sind speziell zuständig für Familien, in denen entweder ein Kind oder ein Elternteil schwer erkrankt ist. Und wir haben diese Aufgabe bei den Eltern nicht, weil wir die medizinisch-pflegerisch versorgen. Das machen die SAPV-Teams für Erwachsene und die Kliniken. Und wir holen unter Umständen auch Kollegen aus der Erwachsenenhospizarbeit, um da mitzuwirken. Wir sind für die Kinder, für die sogenannten Young Carer zuständig, für die Pflegenden. Die pflegen entweder ihre Geschwister oder ihre Eltern. Und dann sind wir noch für die Patienten in den Familien zuständig, die eben minderjährig sind oder in der Minderjährigkeit erkrankt und ins junge Erwachsenenalter überwechseln. Das sind die Patienten, die wir betreuen. Aber Familien betreuen wir auch, wenn die Mama oder der Papa schwer krank sind. Ja. Und liegt eben an den minderjährigen Kindern in diesem Haushalt, weil die eben auch genauso viel wie die Geschwister von schwerkranken Kindern Fürsorge brauchen und Unterstützung und die ganze Familie Halt braucht. Ja. Und es ist immer das ganze Familiensystem, das ist nicht nur wir, sondern es ist das ganze Helfersystem, das immer die ganze Familie im Auge hat. Man darf auch nicht vergessen, alle, die da involviert sind als direkte oder nicht mehr ganz direkte und indirekte Angehörige oder soziales Netzwerk, Freunde, können krank werden von der Situation, psychisch vor allen Dingen hochbelastet sein. Und man muss immer alle im Auge haben und kontrollieren, wie gut das soziale System so einer Familie mit der Situation zurechtkommt. Das ist ja sehr komplex. So eine Familie steckt ja mitten im Leben und wenn ich mehrere Kinder habe, habe ich auch hohe Kosten. Wenn dann noch die Mama oder ein Kind schwer erkrankt wird und dann belastet es das System maximal, auch finanziell. weil da kommen plötzlich Faktoren hinzu, die ich bis dato gar nicht mit einbinden musste, Behandlungsanteile, die ich finanzieren muss. Ich habe deutlich mehr Stromverbrauch wegen Sauerstoffgeräten, Monitoren, die dauernd laufen, Beleuchtung, die ich halten muss, die Heizung, die plötzlich auf eine bestimmte Temperatur gefahren werden muss, Luftfeuchtigkeit, die kontrolliert werden muss. Also Sie haben da Geräte, das ist ja Intensivmedizin im Wohnzimmer, was wir da eigentlich machen. Das heißt, wir holen die Intensivstation nach Hause, damit die Familien zusammen sein können. Die Kinder sind ja nicht minder krank, nur weil sie nach Hause gehen. Die dürfen aber so schnell wie möglich nach Hause, damit sie sich besser fühlen, weil sie sich zu Hause natürlich wesentlich wohler fühlen als in der Klinik, A. Und B, die Familie weniger zerrissen ist. Das ist der Grund, warum wir so sehr fokussiert sind auf wir bleiben zu Hause.
Mhm. Weil also so lange wie es geht.
So viel und so lang. Einfach um die Kinder möglichst darin zu stärken, dass sie sich wohlfühlen, sich geborgen fühlen. Und welches Kind fühlt sich in der Klinik geborgen? Also wer fühlt sich in der Klinik geborgen? Nur wenn es zu Hause eben noch viel schlimmer ist, dann fühle ich mich vielleicht in der Klinik geborgen. Aber sonst eher ist die Klinik ein Ort der Not, wo ich hingehe, weil ich Hilfe brauche. Und dann ganz schnell wieder heim. Geht uns ja allen so. Und je kränker, desto schwierig natürlich. Aber deshalb haben wir auch wenige Pflegeeinrichtungen für solche Kinder, weil wir ja schauen, dass die sonst normalerweise bei gesunden oder einigermaßen stabilen Familienverhältnissen so gestärkt werden, dass sie zu Hause sein können. Mhm. Aber das bedeutet ein großes Helfersystem. Und da die Pflege sehr einbricht, gerade in der Pädiatrie derzeit, muss man besonders vorsichtig sein und Leistungen bündeln. Das heißt, ich habe nicht mehr genug ambulante Pflege rund um die Uhr. Also bauen wir jetzt Kinderhospizarbeit im Alltag auf, ambulant ja eh, als Begleitsystem, aber jetzt auch teil- und vollstationär vom Angebot, sodass die Familien nicht nur ergänzend zum Alltag als Erholungsangebot, so ist nämlich ein Kinderhospiz gedacht, dorthin fahren als ganze Familie, um als ganze Familie sich erholen und entspannen zu können und auch Betreuung zu bekommen und auch psychische Betreuung und Erlebnispädagogik, sondern das auch im Alltag und dann nur für den Patienten anzubieten und damit aber auch die ambulanten Programme, die wir haben, ins Haus zu holen, auch die Geschwister und Ähnliches. Aber es ist eine andere Art von Angebot, als wenn ich die ganze Familie zum Erholen ins Haus hole. Wir haben nicht die Eltern im Haus, in der Regel nur zum Eingewöhnen oder zum Einarbeiten in die Pflege. Ansonsten sind die bei uns dann eher ohne Eltern. So ein Haus haben wir und wollen das verbreiten und da forschen wir. Das ist aber neu. Damit begehen wir einen Paradigmenwechsel. Und das ist deshalb so wichtig, weil sich die Alltagssituation durch den Personalmangel in der Pflege drastisch verändert hat. Und die Familien überfordert sind mittlerweile. Recht wird gerade.
Sie haben mal geäußert, dass man eine Gesellschaft daran messen kann, wie sie sich um ihre Kinder kümmert. Wie meinen Sie das?
Also zunächst den Satz gesagt hat Nelson Mandela. Ich darf mich nicht mit fremden Federn schmücken, aber ich fand den Satz sehr treffend. Und er meinte das genauso, wie ich das auch meine. Eine Gesellschaft muss, bei uns ist in der Fürsorge für die Kinder und die Liebe der Kinder und die Bereitschaft, für die Kinder zu investieren, da ist noch eine Menge Luft nach oben, würde ich sagen. Und im Gesundheitssystem machen wir gerade mehrere Rollen rückwärts, was das anbelangt. Was wir liebevoll in den letzten 20 Jahren aufgebaut haben, wird aktuell aufgrund der Personal und der knappen Ressourcen personell und finanziell wieder in Frage gestellt und abgewickelt. Und das finde ich hochgradig erschreckend.
Sie haben immer mit dem Tod oder mit todkranken Menschen zu tun. Machen Sie sich Gedanken auch zu Ihrem eigenen Tod? Haben Sie Angst vor dem Tod?
Also Angst habe ich vor dem Tod überhaupt nicht, aber ich habe Respekt vor dem Sterben. Aber ich vertraue darauf, dass das System vernünftig genug ist oder die Politik gerade Hospiz- und Palliativversorgung für jedes Alter zu erhalten und damit diesen Weg weiter würdig beschreiten zu können, egal wie alt du bist, und dabei Lebensqualität zu behalten. Und ich muss sagen, wenn man lernen will, wie man liebevoll mit Menschen umgeht, dann sollte man mal als Ehrenamtlicher in der Hospiz- und Palliativarbeit tätig werden. Besser kann man es nicht lernen. Und da lernt man auch, dass die Uhr des Lebens einfach auch manchmal anders tickt als die Zeit, die wir an der Hand haben. und dass sie vielleicht auch manchmal stehen bleibt, diese Uhr, und dass es dann auch sein darf. Aber das ist etwas, was man dann erst lernt. Und ich habe 7 Jahre Erwachsenenhospizarbeit gemacht, bevor ich mich auf die Kinder konzentriert habe, weil ich da beruflich herkomme. Und ich möchte nichts davon missen. Und dieser Grundgedanke, die Würde des Menschen zu erhalten und die Lebensqualität in den Vordergrund zu stellen, das ist der Gedanke der Hospizarbeit generell.
Was kommt nach dem Tod?
Tja, wenn wir das alle so genau wüssten, oder? Und ich glaube, keiner von uns weiß, was sein wird, weil Glauben heißt ja nicht umsonst Glauben. Heißt ja nicht Wissen, sondern Glauben. Aber tief im Herzen ist ja dieser Funke. Und dieser Funke, der ist ja entfacht. Und die Verbindung zu dem, der uns dann empfängt. Und so friedlich, wie ich in der Regel die Menschen sterben sehe. Ich habe ja Gott sei Dank nicht mit Verbrechen, sondern mit Krankheit und Tod zu tun. So friedlich, wie diese Menschen gehen, weil sie auch gut und in Liebe betreut sind, da wo ich arbeite, glaube ich, dass die auch liebevoll empfangen werden. Und ich glaube, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, wie auch immer sich das gestaltet, mit Sicherheit anders, als wir uns das vorstellen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil wir alles nach menschlichem Ermessen bewerten. Und ich glaube nicht, dass das noch viel mit menschlichem Ermessen zu tun hat. Deshalb sprengt es unseren Horizont, so wie Gott unseren Horizont sprengt. Ich habe mit meiner Enkelin neulich über Gott geredet. Dann hat sie gesagt, Oma, wer ist denn das? Und dann habe ich gesagt, ja, das wissen wir alle nicht genau. Es ist der Herrscher über das Universum und auch der das Universum geschaffen hat. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort. Und damit hat alles angefangen, Luisa. Und ja, und wo es hingeht, es ist der über die Unendlichkeit herrscht. So groß ist der. Dann war es natürlich unglaublich groß. Ja. Und wer ist dann Jesus? Dann habe ich gesagt, ja, der den Gott geschickt hat, damit wir Menschen mit ihm mal vernünftig kommunizieren, weil er das Gefühl hatte, die Menschen, die hören ihm nicht zu. Und dann hat er einen Mensch geschickt, damit man ihm zuhört. Und damit wir kommunizieren können, hat uns den Heiligen Geist gegeben als Mittel der Kommunikation. Sie war völlig fasziniert, wie sowas gehen könnte. Aber ich habe gesagt, probier es aus. Red mal mit Gott und dann schau mal, ob du gehört wirst. Und dann sagst du mir's. Und war sehr süß mit meiner Enkelin über den allmächtigen Vater zu reden, über den, der die Unendlichkeit beherrscht. Und ja, ich glaube, dass wir alle ein Leben nach dem Tod haben, aber ganz anders, als wir denken, denke ich. Wir nehmen uns, glaube ich, alle ein bisschen zu wichtig.
Vielleicht. Vielen Dank, dass ich zu Ihnen kommen durfte und alles Gute für Sie, für Ihre Familie und natürlich auch für Ihre Arbeit.
Vielen Dank.
Christine Bronner, Gründerin des AKM. Das steht für das Ambulante Kinderhospiz in München. Mehr Informationen auch zum ehrenamtlichen Mitarbeiten oder auch wie man spenden kann, findest du unter kinderhospiz-münchen.de. kinderhospiz-münchen.de.
CRM 92.4. Wir reden über Gott.
Damit vielen Dank, dass du zugehört hast, heute hier bei Denkmal. Wenn du Gedanken hast zur Sendung oder Fragen, melde dich gerne bei uns. Wie immer unter redaktion@christlichesradio.de oder durch Messenger-Dienste an 0151 708 5092 4. Du findest uns unter der Adresse christlichesradio.de im Internet. Dort kannst du unsere Sendungen auch zeitgleich hören mit der Ausstrahlung und findest auch einen Link zu Podcasts. Vielen Dank an den ERF für den Spruch des Tages. Heute hörst du uns noch mit der Sendung Praise. Es geht um Lobpreismusik, Worship, und Madison Street Worship stehen im Fokus. Im DAB Plus ab 17 Uhr. Und morgen folgt das Musikcafé um 14 Uhr im UKW oder um 16 Uhr im DAB+. Dort stellen wir neue Musik von Michael W. Smith vor. Die Charts-Show mit den besten Titeln aus England und den USA hörst du im DAB+ um 17 Uhr in Top 10. Ich bin Annika Eller und wünsche dir alles Gute. Mit der richtigen Begleitung in schweren Zeiten. Ich wünsche dir, dass du das Licht erkennen kannst. Gottes Segen, bis bald.
Das christliche Radio München finanziert sich durch Spenden und Sponsoren. Wenn Sie mithelfen wollen, das Programm weiterhin zu senden und entwickeln, freuen wir uns auf Ihre Unterstützung. Die Kontonummer bei der Evangelischen Bank in Kassel lautet 340-1405. Alle Daten stehen auch auf unserer Homepage www.christlichesradio.de. Vielen Dank. Du hörtest eine Sendung des Christlichen Radios München. Das CRM ist ein Arbeitszweig des eingetragenen gemeinnützigen Vereins Christliche Medien München. Erster Vorsitzender ist Dietmar Bayer und Redaktionsleiterin Annika Eller. Unsere Sendezeiten sind im UKW auf 92,4 Montag bis Freitag von 14 bis 15 mit einer Wiederholung von 0 bis 1 Uhr und Sonntag von 9 bis 10 und von 13 bis 14 Uhr. Über das Digitalradio DAB Plus empfängst du uns montags bis freitags von 16 bis 18 und von 0 bis 1 Uhr. Unter CRM924 findest du uns bei allen Podcast-Anbietern. Auf unserer Homepage gibt es mehr Informationen zum Programm. www.christlichesradio.de. Unsere Postadresse lautet Christliches Radio München, Maistraße 5 in 80337 München. Die christlichen Medien München senden auch bei München TV sonntags um 10.30 Uhr. Wir wünschen gute Impulse und Gottes Segen durch unser Programm.